Herzlich willkommen nochmal alle zusammen in dieser wunderschönen Landschaft. Jeder weiß, worum es geht. Dazu brauche ich jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Das ist ein Geschenk an euch und ich hoffe, dass ihr diese Chance nutzt. Ihr könnt hier oben, sozusagen unter entschärften Umständen, euer Leben außerhalb der Klinikmauern proben. Unsere Tage sind hier strukturiert. Das heißt, wir werden alles gemeinsam machen. Wir werden gemeinsam essen, gemeinsam kochen. Es wird einen Abwaschdienst, einen Küchendienst geben. Jemand muss sich um die Wäsche kümmern. Und wir werden gemeinsam Ausflüge unternehmen. Es geht also um Gemeinschaft. Gibt's noch irgendwelche Fragen?
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Noch Fragen? Nein, dann können wir loslegen hier mit Filmriss, dem Kinomagazin bei Radio Blau, Radio Korax und Radio Fratz. Herzlich willkommen.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Zu 2 Stunden Kino bei den angeschlossenen Rundfunkanstalten und dem Film. Hi, grüß dich.
Hi.
Hi. Ich muss dich Gin nennen, ich weiß. Ich muss das immer noch lernen irgendwie.
Ich wollte dich jetzt nicht verbessern.
Ja, darfst du gerne. Und Jasmin, hi.
Hey, hi.
Gleich kommen noch Lisa Marie, die ich auch immer Marie-Louise nenne. Ich weiß auch nicht warum. Und der Flo ist auch noch da. Nennt mich, wie ihr wollt. Ich bin Lars.
Hi.
Sag hi.
Hallo.
Ah. Hallo Lisa Marie, grüß dich. Und wir beginnen entspannt hier mit Musik von Etienne de Crécy und Take It Back. Viel Spaß bei Filmriss.
Komm mir nicht blöd, klar? Ich bin der gefährlichste Mann in diesem Gefängnis. Weißt du warum? Ich kontrolliere die Unterwäsche.
Chaka, chaka, chaka. Ja, das ist unser schönes Musikbett. Ihr freut euch vielleicht schon, wenn ihr das Kinomagazin hier bei Radio Blau und Korax und Fratz mittlerweile ganz gut kennt, denn es bedeutet, wir haben einen
Filmstart der Woche.
Genau, wir haben einen Film, den wir euch auf jeden Fall hier groß vorstellen wollen. Top 3 könnte man durchaus drüber reden, aber machen wir nicht. Deswegen reden wir lieber über Blood and Sinners, der Film, wo ich jetzt rausgehe, weil ich ins Kissen weinen muss, dass ich ihn noch nicht sehen konnte, aber ihr ihn gesehen habt und ja.
Mach das mal, Lars.
Die Gerüchte sind wahr, ne? Hab ich schon so ein bisschen rausgehört, oder?
Ja,
die Gerüchte sind wahr.
Das ist korrekt.
Kann man blutige Tränen weinen, dass man diesen Film verfasst hat.
Damn. Aber ihr könnt ihn nachholen, genauso wie ich, und euch jetzt erzählen lassen, warum das vielleicht empfehlenswert sein könnte.
Ja, fantastisch. Sinners, beziehungsweise Blood and Sinners im deutschen Titel, ist Ryan Cooglers Projekt, wo er sozusagen seinen Scheck einlöst, den Ruhm, den er sich mit unter anderem Oscar-Nominierung für einen Comicfilm für Black Panther, aber auch Arthouse-Erfolgen wie Fruitvale Station erarbeitet hat. Creed hat er auch gemacht, also ein Regisseur, der in einer relativ kurzen Karriere im Grunde nur Erfolge hatte. Und ich hoffe, das ist auch der nächste Erfolg. Er hat diesen Film eben gemacht, weil er Lust darauf hatte. Er hat den letzten Schnitt gehabt. Er hat es so ausgehandelt, dass er die Rechte am Ende behalten kann. Also schon ein Vertrag, der sehr selten ist. Das heißt, er ist da mit viel Überzeugung reingegangen. Es kommt mit Vorschusslorbeeren und es geht um die Südstaaten, es geht um Musik, es geht um Vampire. Sinners spielt in den 30er Jahren im abgelegenen Mississippi Delta und dort gründen zwei Brüder, Zwillingsbrüder von Michael B. Jordan gespielt, beide Smoke und Stack, ein Juke-Joint, also eine Disco im Grunde, in der Blues gespielt werden soll.
Und ein bisschen Glücksspiel gibt's auch.
Und ein bisschen Glücksspiel und Alkoholausschank und so. Die Prohibition ist gerade vorbei, da gönnt man sich auf jeden Fall. Wir sehen, wie diese Halbweltfiguren das aufbauen, ihren jungen Cousin Preacher Boy Sammy rekrutieren, dass er ihnen da die Gitarre spielt, den alten Bluesman Delta Slim dazu holen und ja, einfach sozusagen, die sammeln ihre Community um sich, die dann für eine Nacht dort Musik spielen. Doch wie schon in einem mythologischen Rahmen-Ding, das von Miss Annie, einer Hoodoo-Priesterin, die im Film auch auftritt, erzählt wird, bekannt wird. Musik ist auch Magie und kann die Geister aus Vergangenheit und Zukunft heranholen. Und das können auch böse Geister sein. Und die tauchen eben in Form eines irischen Vampirs auf, der sich seine eigene Community würde ich es nicht nennen, seine eigene
Band?
Er stellt sich eine Band aus blutsgebundenen Dienern zusammen, die ja halt auch so seine niederen Vampire werden. Und das Ganze wird dann zu einem I Am Legend-artigen Belagerungsszenario, bei dem dieser Juke-Joint von Vampiren bedroht wird. Dazwischen gibt es fantastische Musikszenen, großes Drama, fantastische Kostüme. Es ist ein sehr, sehr guter Musik- und Vampirfilm und ist in beidem gelungen.
Kann man gar nicht mehr viel dazu sagen. Jasmin hat einfach schon... Ich bin froh, dass du wenigstens einen Film ausgespart hast, den man als Referenz nennen kann, auch wenn du die Vampire schon angesprochen hast. Den Ryan Coogler ja auch anscheinend sehr viel verwendet in Interviews. Wo ich aber auch, glaube ich, der Meinung bin, es ist fast besser, wenn man das nicht eigentlich unbedingt weiß. Es ist fantastisch. Es macht unfassbar viel Spaß. Sieht alles super top aus.
Auf jeden Fall. Also das CGI finde ich, ich finde, da merkt man, dass da einfach mit Black Panther schon viel Erfahrung gesammelt wurde. So. Also ich hab selten so gute Special Effects gesehen in einem, also Vampirfilm.
Vor allen Dingen Doppelrolle halt. Also
ja,
es
das
gibt
war
halt,
auch krass.
Also,
aber das war schauspielerisch, glaube ich, auch einfach ja, sehr gut.
Auch, ja, auch. Aber ich habe die erste Szene, in der man sie beide sieht, tatsächlich ja, im Film letztens auch schon einen Clip gesehen und war so, das ist so eine reine Angeberszene, wenn sie da im Auto stehen, der eine Zigarette rollt, ja, sie anzündet und dem anderen rübergibt einfach. Ja. Und er mit sich selbst agiert so ungefähr. Mhm. Und auch so, du weißt, da war nur einer von beiden jeweils in der Szene, also weil halt dieselbe Person ist. Aber sie haben es gut genug getrickst und es ist einfach nur so, wir wissen alle, dass es fake ist im Grunde, aber es sieht unfassbar gut aus.
Auf jeden Fall, es kommt auf jeden Fall an die Performance von Lindsay Lohan in Parent Trap ran. Also es war extrem glaubwürdig. Ich habe auch wirklich im ersten Moment gedacht, ist das jetzt dieselbe Person oder nicht? Aber sie haben uns ja zum Glück zwei unterschiedlich farbige Hüte gegeben am Anfang. Das fand ich war auch ein schöner.
Also, ich finde es auch schön tatsächlich, dass sie eben nicht so extrem krass unterschiedlich sind, dass es so zwei Extreme irgendwie sind, sondern dass sie doch auch nur Nuancen, finde ich, unterscheiden.
Sie haben sie aber auch echt lange getrennt am Anfang.
Das ist auch Absicht, dass sie erstmal getrennt werden.
Da würde ich gerne noch was dazu sagen. Also es ist auf jeden Fall ein Musical und ich finde auch, das muss man wirklich so sagen. Und es ist aber auch ein Horrorfilm. Und was dieser Film geschafft hat oder sehr gut kann, was im Horrorgenre meiner Meinung nach zu kurz kommt sonst oder oft, dass die Charaktere wirklich extrem rund sind und sympathisch und man wirklich einfach sehr, sehr nah bei ihnen ist. Und wenn ihnen dann was Schlimmes passiert, dann ist es wirklich nochmal deutlich emotionaler. Also ich habe Tränen vergossen bei diesem Film, hätte ich nicht gedacht. Aber ich glaube...
Du warst doch beinahe schockiert, dass außer dir niemand geweint hat im Kino.
Ja, ich war wirklich schockiert. Also mich hat das wirklich, wirklich echt mitgenommen auf gute Weise. Das Drehbuch ist wirklich fantastisch. Also wie sie es schaffen, so viele Charaktere gleichzeitig irgendwie rund zu erzählen und die Beziehungen auch untereinander. Und es ist ein Western, fand ich auch. Also so vom Gefühl her und von den, also nicht nur vom Vibe, sondern natürlich auch so, es geht einfach darum, wir versuchen jetzt Geld zu verdienen. Wir sind jetzt gerade aus der Großstadt wieder nach Hause gekommen und halt die Probleme sind natürlich klassisch. Aber dann kommt natürlich noch das ganze, der ganze Rassismusaspekt dazu und Sklaverei natürlich und dass die Twins ja im Grunde von einem Leben als Sklaven zu Soldaten, dann Gangstern in Chicago, jetzt im Grunde das erste Mal ihr eigenes Ding machen können und versuchen, eine Bar aufzumachen. Das, finde ich, ist halt auch so eine super Geschichte.
Wobei sie halt nicht wirklich Sklaven waren, sondern Sharecropper. Also nur für die...
Okay.
Die waren technisch gesehen
für die Einordnung.
Ja, genau. Ja. Sie waren offiziell... Also genau, ja. Man sieht immer wieder Plantagen auch im Film. Und ich war am Anfang auch kurz so, ich dachte nämlich auch anhand der Trailer, dass es viel früher spielt und war überrascht, als da stand 1932
am
Anfang.
Ja.
Weil man sieht auch die ganze Zeit die Schwarzen auf der Baumwollplantage und Baumwoll pflücken und das ist halt dieses Ding, technisch gesehen waren sie keine Sklaven mehr, aber von dem Fakt, wie sie behandelt wurden, halt schon wahrscheinlich.
Das ist andere Level von Rassismus. Also ich finde es schon sehr spezifisch für die Zeit gestaltet, auch wie Rassismus sich äußert, dass eben die Bedrohung des Clan, also des Ku Klux Klan im Hintergrund da ist, und der ergibt ja nur Sinn, wenn Sklaverei eben nicht mehr ein Faktor ist, sondern es eben sozusagen gegen das Gesetz da gehandelt werden muss. Wir befinden uns ja auch in der New Deal Era, also wo Amerika halt eher sozusagen nach links sich entwickelt in dem Zeitraum und da entsprechend, aber das ist, also dem Film ist das alles wichtig und die Details sind alle da und der Film ist halt auch einer, der ja sehr viel mit schwarzer Subjektivität arbeitet. Also wir bekommen als weiße Perspektive nur den Vampir und ansonsten sind alle Erzählperspektiven von Schwarzen, fast die meisten Szenen sind auch nur schwarze Figuren da plus andere marginalisierte Figuren. Hayley Steinfeld spielt mit. Die ist ja ist mixed und spielt auch eine mixed Figur. Mhm. Und dann gibt es halt ein paar asiatische Figuren, unter anderem Lee Jun Lee tritt da halt auch auf, die ein Gesicht fürs Mid-Century hat, wie wir auch schon in Babylon gelernt haben. Und genau, also da ja Nuancen und zahlreiche Figuren, aber eben eine Geschichte, die in einer schwarzen Community spielt und absichtlich so und im Dialekt, wir haben es jetzt im Englischen gesehen und da ist es halt tatsächlich alles in den Südstaaten Zungenschlag.
Es ist alles sehr breit und ich habe mir zwischendurch auch mindestens englische Untertitel gewünscht tatsächlich, weil ich auch gesagt habe, wenn ich jetzt behaupten würde, ich hätte alles 100% verstanden, jedes Wort, würde ich auch einfach lügen, weil das schon sehr schwer einfach ist tatsächlich. Was ich aber irgendwie auch positiv fand, weil ich gesagt habe, das war für mich so ein Ding von, es wirkt auf mich authentisch dadurch auch, dass ich vielleicht nicht alles verstehe, weil sie eben, wie sie reden und auch Worte benutzen, die man dann halt nicht unbedingt immer noch benutzt.
Ja, es ist halt historisches African-American Vernacular aus Mississippi und teilweise, also Miss Annie spricht auch Cajun, also da sind, also es ist ein Mundartfilm auf seine Art auch. Und Robert Eggers ist natürlich jemand, der dieses Jahr auch einen groß angelegten Vampirfilm rausgebracht hat mit viel historischer Recherche und ich würde sagen, dass sich von der Tiefe und Detailverliebtheit Ryan Cooglers Blood und Sinners nicht hinter Nosferatu verstecken muss. Die sind beide absolut in ihre Kultur, in ihre Zeit eingebunden, zeigen ein großes Verständnis von diesen Umständen und eben auch, ja, sind halt auch in der Sprache der Zeit gedreht und gehalten und das weiß ich persönlich sehr zu schätzen und gleichzeitig eben, dass der Film dennoch Spaß mit allem hat. Wir kriegen einen organischen Look von kein Hemd, aber Weste, den man halt so aus so Gothic-Vampir-Klischees oft hinkriegt. In diesem Film wird der organisch hergestellt, aber sie gönnen sich halt trotzdem diesen Look zu haben. Also sie haben Spaß damit, einen Vampirfilm zu machen oder ein Zwillingsgimmick. Also viele Sachen sind auch einfach da, weil man das Gefühl hat, sie würden das jetzt einfach gern machen. Und dennoch ist es halt ein Film, der konsistent mit Themen von kultureller Aneignung, von wie viel Freiheit, wie viel Community. Es gibt Unterschiede davon, wie Musik und wie Magie entstehen und ob die eben eine Seele haben und nicht. Das sind, das wird da durchgezogen und dann halt immer wieder so kleine ästhetische Themen wie halt Vergleich von irischer Assimilation und schwarzer Assimilation oder auch Oralfixierung und orale Genüsse in verschiedensten Formen.
Und dann gibt es, glaube ich, für alle Musikliebhaberinnen noch eine Szene, die extrem hervorsticht, die diese ganze Magie nochmal komplett verdeutlicht und das alles, ich weiß nicht, also ich glaube, das ist die Szene, an die jeder sich erinnern wird, behaupte ich, auch in 10 Jahren oder sowas noch.
Absolut, ich würde nicht zu viel verraten, aber im Grunde ist es halt der Versuch, unterschiedliche Genre und Musikeras zu vereinen und das ist unfassbar gut gelungen.
Ja, ich glaube, es gibt sogar zwei Szenen, die man fast im Duett sehen kann und die eine ist halt diese, von der wir gerade gesprochen haben, die andere ist eine der gruseligsten Tanzchoreografien, die ich jemals gesehen habe, wo eben auch das Thema kulturelle Aneignung sehr symbolisch getanzt wird.
Und dann gibt's noch, was ich sehr schön fand, waren die ein oder andere Verbeugung, nicht nur vor seinem großen Vorbild, was er immer wieder in den Interviews genannt hat, sondern eben auch vor John Carpenter vor allen Dingen.
Ja.
Also es gibt gibt eine Szene, die sehr explizit John Carpenter ist. Wenn ihr ans Knoblauchessen denkt, dann.
Der Monster-Horror ist wirklich sehr, sehr gut.
Ja.
Sehr gut.
Es gibt eine schöne Szene, wo es um Knoblauchessen geht. Die ist sehr John Carpenter auf jeden Fall. Ja. Die hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich finde es ja einfach bemerkenswert. Ne? Ich habe ja irgendwie damals Fruitvale Station gesehen und war völlig platt irgendwie davon, was dieser Film halt für eine Kraft, für eine Wucht hat, halt wirklich großartig gespielt. Damals schon von Michael B. Jordan in der Hauptrolle, der ja wirklich auch immer wieder der Wegbegleiter ist von Ryan Coogler. Und wie er es halt wirklich über die Jahre auch jetzt im Mainstream-Kino mit Creed, mit Black Panther und jetzt halt eben auch mit Sinners geschafft hat, diese Themen halt irgendwie auch in so einem Mainstream-Kontext halt zu platzieren. Respekt, echt. Hut ab. Wirklich schön, dass es so weit gekommen ist und dass wir jetzt tatsächlich auch mit Blood and Sinners, wie man vielfach auch hört, irgendwie einen der bisher besten Filme des Jahres auch haben.
Des Jahrzehnts.
Und ich hoffe einfach, dass alle ins Kino gehen, die immer sagen, es kommt ja nichts Gutes mehr im Kino oder nichts Neues oder Originäres oder sowas, weil ich finde, das ist halt schon ein Beispiel für einen großen, originären Film und Stoff, was man sonst halt nicht so viel zu sehen bekommt. Und jetzt kommt es halt drauf an, ob die Leute das wertschätzen und ins Kino gehen oder ob es am Ende wieder floppt und dann können die Studios wieder sagen, ja, dann müssen wir das ja nicht machen, machen wir nochmal 30 Fortsetzungen von irgendwas.
Ja, steht und fällt mit in den Vereinigten Staaten und der Stimmung da gerade, glaube ich,
so, ja, da, klar,
ob die Leute da halt irgendwie reingehen. Deswegen sind wir gespannt und können es euch nur wärmstens empfehlen, schaut euch Blood and Sinners an, ab dieser Woche auch breit zu sehen in den Multiplex-Kinos, also überall dort, wo es großes Kino auf der Leinwand gibt, könnt ihr Blood and Sinners ab dieser Woche sehen. Und natürlich hören wir auch Musik aus dem Film. Wollt ihr noch was dazu sagen? Will You Go, Lassie Go haben wir ausgesucht.
Das ist das, was wir gefunden haben.
Achso, okay, alles klar. Aber wir werden versuchen, also es gibt wohl offiziell dann vielleicht doch einen Soundtrack. Muss man mal gucken, ob wir den irgendwie
anziehen. Sie kündigen den Credits an, dass bei Sony Classic was erscheinen soll. Ja, bisher haben wir es nur bei Amazon und da hatten wir keine Lust, Geld zu geben.
Dann sind sie vielleicht auch ein bisschen spät dran einfach. Das kann sein, vielleicht kommt er jetzt noch nach. Wir halten die Augen offen und werden euch dann sicherlich noch öfters Musik spielen aus dem Film Sinners bzw. Blood and Sinners ab dieser Woche im Kino. Und hier ist Will You Go, Let's Go von Lola Kirk, Peter Dreams, Brian, okay, eine ganze Menge Namen stehen hier, keine Ahnung.
Oh, the summertime has come.
Ich habe gehört, dass Polizeiarbeit sehr gefährlich sein kann.
Das ist sie, darum habe ich eine große Kanone.
Haben Sie keine Angst, dass Sie mal versehentlich losgehen könnte?
Früher hatte ich mal das Problem.
Und was haben Sie dagegen getan?
Ich denke einfach an Baseball.
So, The Garden of Aquarius ist wieder offen hier und wir sind bei Filmriss, dem Kinomagazin, wie ihr es gewohnt seid. Und das heißt, wir sind mittendrin, nachdem wir hier gerade den Filmstart der Woche gesprochen haben, mit den
Filmstarts der Woche.
Starts der Woche, genau. Und reden über das, was so läuft in dieser Woche im Kino. Wir haben alles gesehen und können euch sagen, ob sich das lohnt oder nicht, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Aber darüber jetzt vielleicht mehr. Wir beginnen mit Oslo Stories. Der erste Teil dieser dreiteiligen Reihe kommt jetzt in dieser Woche in die Kinos und hat euch ja vielleicht schon mit der Berlinale Berichterstattung sowohl von uns als auch ja doch auf jeden Fall international interessiert, denn der dritte Teil dieser Reihe, Oslo Stories Träume, Drömmer, ist auf der Berlinale mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet worden. Und den hatten viele nicht auf dem Zettel. Der war zwar sehr gut besprochen, aber hat dann doch überrascht, weil ja auch die politische Dimension dieser Filme, dieser drei Filme von Dag Johan Haugerud nicht so offensichtlich ist und oftmals ja auf der Berlinale politische Filme ausgezeichnet werden. Aber schaut man tiefer, ist da schon viel drin in jedem Fall. Wobei man dazu sagen muss, dass diese drei Oslo Stories, also so sind sie jetzt zumindest vom Verleih betitelt worden, nichts direkt miteinander zu tun haben, also keine Handlungsbezüge haben. Sie behandeln aber ähnliche Themen. Es geht viel um Zwischenmenschliches, es geht um ja, Sehnsucht. Es geht um körperliche und geistige Liebe quasi. Also es ist einfach die Suche nach Halt, Geborgenheit, nach einem Partner, die manchmal vielleicht auch von der Gesellschaft ja, vorgeschrieben wird oder induziert wird, ja. Und nicht immer unbedingt hundertprozentig auch dem Willen und der Lust halt vielleicht auch der Menschen entspricht. So wie wir es jetzt beispielsweise bei Liebe haben, dem allerersten Film, den wir jetzt in dieser Woche in die Kinos bekommen. Nächste Woche, also die nächsten Wochen laufen dann die anderen beiden auch noch an. Und Liebe erzählt zunächst einmal die Geschichte von Marianne, die schon seit langer Zeit Single ist und eigentlich ja damit ganz zufrieden ist, ne?
Ja, die ist halt nicht so ein Beziehungsmensch einfach. Also das würde ich sagen, dass es ihr Kernding ist, dass sie gar nicht die klassische Zweierbeziehung sucht, aber das bisher auch noch nicht so exakt so formulieren konnte, wie sie es eigentlich für sich braucht. Das ist halt eine der Entwicklungen im Film, dass sie lernt, wie sie Beziehung führen möchte und das auch auszudrücken als ein klares Bedürfnis. Und ja, Marianne ist ja Ärztin, arbeitet auf einer Krebsstation, wo es halt im Wesentlichen um Prostatakrebs geht. Also sie hat da viele männliche Patienten und ja, arbeitet mit Thor zusammen. Das ist ihr jüngerer schwuler Kollege, den sie dann auch einmal in der Freizeit auf einer Fähre trifft, wo sie über Online-Dating ins Gespräch kommen.
Ja, und sie ist gerade auf dem Weg zurück von einer Insel, die Oslo vorgelagert ist, wo sie verkuppelt werden sollte. Ihre beste Freundin wollte sie mit Ole Harald verkuppeln. Der ist allerdings geschiedener Familienvater. Er hat zwei kleine Kinder und sagt ihr auch relativ schnell dann in dem doch gut verlaufenden Gespräch, also die verstehen sich schon gut eigentlich, die beiden, dass seine Kinder ihm das Wichtigste sind in seinem Leben. Und das schreckt Marianne ab. Sie will sich eigentlich gar nicht auf dieses, ja, sie scheut halt wirklich den Aufwand, die Arbeit, die so eine Beziehung halt auch bedeuten könnte. Und die Tatsache, dass sie halt dann eben auch als, ja, als neue Mutter irgendwo auch für diese Kinder da sein soll. Also diese Beziehung zu Ole Harald ist etwas, was den Film durchzieht wie ein roter Faden, die immer wieder halt irgendwo thematisiert wird. Aber es gibt halt eben noch mehr. Es gibt halt eben, ja, die Leidenschaft von Thor, der regelmäßig, ja, also der erlebt halt im Sommer in seinem kleinen Sommerhäuschen und dieses Sommerhäuschen ist eben auf dieser Insel und direkt, ja, da an den Fähranleger. Er ist halt Anlieger am Anleger quasi angegrenzt und ja, wenn er nicht schlafen kann, dann setzt er sich in die Fähre und fährt halt hin und her zwischen dieser Insel und Oslo und ja, macht Männer an, also sucht durchaus Sex eigentlich.
Ja, er cruist auf der Fähre. Und das ist...
ja, genau.
Ja, und dabei lernt er dann den, also er macht das, indem er halt Grindr anmacht und guckt, wer in der Nähe ist, wenn die Fähre mitten im Meer ist. Das heißt, es sind nur Leute, die angezeigt werden, die tatsächlich gerade auf dieser Fähre sind. Und dann geht er rum und spricht die an. Hm. Und so lernt er Björn kennen, den etwas älteren, zurückhaltenden, der eigentlich nur aus Neugier scheinbar auf Grindr war, aber dann entwickelt sich mit den beiden doch ein Gespräch und schließlich treffen sie sich aber im beruflichen Kontext wieder und wir lernen, dass Björn halt auch an Krebs erkrankt ist und Thor entscheidet sich dann, ja, diese eher Zufallsbekanntschaft zu vertiefen und ja, Björn zu unterstützen in seiner Krankheit und darüber entwickelt sich halt auch eine Beziehung zwischen den beiden, die eben ja nicht mit Sex anfängt, wie Thor das gewohnt ist, der ja sozusagen erst cruist und dann die Leute kennenlernt, sondern eben ja den Slowburn hat und wir kriegen da auch eigentlich eine ganz schöne Slowburn-Romanze, wie man sie auch in, würde ich sagen, schwulen Kino-Romanzen selten erlebt. Das fand ich positiv.
Ich finde es sowieso sehr, sehr gut, wie hier mit den Themen, die der Film halt anspricht, behandelt, halt wirklich umgegangen wird. Also das Thema Krebs ist sehr präsent, das Thema Prostatakrebs ist vor allen Dingen sehr präsent. Es geht halt eben auch darum, was es halt eben auch für gerade für schwule Männer halt bedeutet, dass einem die Prostata entfernt wird. Und das alles diese Gespräche auch mit den Patienten, die werden eben auch schonungslos dort offengelegt. Marianne ist jetzt auch nicht unbedingt die Einfühlsamste. Nee, nee. Man hat so von Anfang an auch so das Gefühl, was ist denn das für eine? Irgendwie, dass die halt irgendwo nicht so taktvoll damit umgeht mit den Menschen. Thor wiederum eigentlich derjenige ist, der dann eher den Patienten halt beisteht. Aber es wird halt eben auch diese Situation auf dieser Onkologie, auf dieser Krebsstation gezeigt. Der Berufsalltag einer Urologin wird halt gezeigt. Dazu halt eben auch noch zu eben diesen ganzen anderen Themen, die dieser Film noch anschneidet. Und er ist trotzdem nicht überfrachtet, finde ich. Er schafft es halt trotzdem durch seine Vielzahl an Dialogen. Es sind wirklich, vor allen Dingen wird das Ganze eben in Dialogen erzählt, in Szenen, in Sequenzen, wo halt wirklich viel geredet wird. Das auf eine sehr einfühlsame und sehr realistische Art und Weise zu schildern, finde ich. Also ich finde gerade eben die Dialoge sind sehr gut geschrieben.
Ja, absolut realistisch. Mein Problem mit dem Film war, dass ich halt beruflich im Online-Dating-Bereich arbeite und die Leute halt Gespräche führen, die ich exakt so schon geführt und gehört habe. Und es war halt für mich so, ja, das ist sehr realistisch, aber so.
Das spricht für den Film eigentlich,
ja,
ne?
Ja, natürlich, Drehbuch. Das ist auch absolut realistische Zeichnung von Alltag und ich gehe davon aus, dass es in den anderen Aspekten auch so ist, aber für mich war es halt so, ich lerne jetzt nicht viel Neues und diese Figuren kann ich auch alle sehr, sehr gut einschätzen, was das für Typen sind. Also natürlich jetzt nicht notwendigerweise jede Information, die man für sie über sie in der Story erfährt, also vielleicht, ich glaube, ich bin da halt einfach schon zu drin im Thema so sexpositive Szenen und Diskurse, aber der Film bereitet die halt auf eine Weise auf, dass man eben sympathische Charakter nuanciert darüber reden hört. Es wird nichts als Sensation verkauft, sondern man bekommt es halt einfach als ein emotionales Bedürfnis der Leute mit und wie eben auch sich das entwickelt und sie etwas über sich selber lernen können und das ist alles, wie gesagt, sehr schön gemacht. Aber ich glaube, für das interessierte Vanilla-Publikum ist es ein größerer Mehrwert als für Leute, die super tief in den Themen stecken. Aber es ist auch absolut okay, eben diese Zielgruppe zu haben. Genau. Wie hast du es erlebt?
Das klingt so, als wäre es einfach für dich zu realistisch. Und du sagst so, warum soll ich einen Film gucken, wenn ich das einfach im echten Leben haben kann, alles. Die Leute um mich rum. Wo ich auch immer sage, für solche Sachen gucke ich ja auch nicht unbedingt Filme. Ich gucke ja Filme, um Dinge zu sehen, die ich in meinem echten Leben nicht erleben kann, so ungefähr.
Ich fand's toll. Ich fand's wirklich sehr... ja, es ist ungezwungen. Das ist das Gute, glaube ich, wirklich an diesem Film. Das ist halt auch so der Ansatz, den Dag Johan Haugerud bei all seinen drei Filmen halt eben, die er jetzt hier vorgelegt hat, immer wieder verfolgt, dass man halt einfach ungezwungen über Sexualität, über Nähe, über vielleicht auch nicht unbedingt immer Liebe redet, sondern dass das halt einfach so eine Selbstverständlichkeit hat, ein gutes Stück weit. Das ist ja auch so, dass der Ansatz von Marianne, nicht von Marianne, sondern von ihrer Freundin Heidi ist es nämlich genau. Die Heidi ist ja diejenige, die für das Osloer Stadtmarketing diese Jahresfeier, diese große Feier, die dort veranstaltet werden soll, so als eine sexpositive Veranstaltung halt irgendwie machen will. Ne?
Genau, sie möchte da auch diese Aspekte mit reinbringen der Stadtrat ist nicht so dafür.
Ja, um es milder auszudrücken quasi, genau. Die sind also doch eher so ein bisschen entsetzt eigentlich von dem. Aber dass er das halt eben auch als Thema mit reinbringt in diesen Film, finde ich wirklich spannend. Und abgesehen davon, dass der Film natürlich sowieso, und das ist so der rote Faden, der sich auch durch alle drei Filme zieht, halt eben Oslo in den Mittelpunkt stellt oder verschiedene Facetten von Oslo zeigt, viel zur Geschichte von Oslo auch erzählt. Das machen die anderen Filme natürlich dann nicht. Die wiederholen das jetzt nicht immer nochmal irgendwie. Aber sie zeigen andere Aspekte von Oslo. Sie zeigen andere Gegenden, andere gesellschaftliche Schichten auch durchaus. Und so gibt dieser Film und geben diese alle drei Filme, ich habe sie ja alle drei sehen können jetzt, ein sehr interessantes, facettenreiches Bild von Oslo wieder, aber auch ein facettenreiches Bild von den Menschen, von den Bewohnern und Bewohnerinnen dieser Stadt, von der Gesellschaft. Und damit macht er ja wirklich ein großes Werk hier wirklich mit diesen drei Filmen. Man kann dazu vielleicht noch sagen, Dag Johan Haugerud hat einige Filme schon vorher gemacht. Das sind keine Debütwerke. Barn beispielsweise war ja bei uns auch kürzlich in der Schaubühne Lindenfels zu sehen. Die sind aber allesamt bei uns nicht ins Kino gekommen. Also es sind tatsächlich jetzt diese ersten drei Filme, die von ihm kommen. Und ich finde es sehr, sehr großartig, sind alle drei im letzten Jahr entstanden, dass wir jetzt wirklich so für die nächste Zeit, für die nächsten Wochen auch noch so diese so drei Filme haben wirklich im Frühjahr, die wirklich so richtige, ja, tolle, sehenswerte Filme halt wirklich auch im Programmkino, im Arthouse-Kino sind, die hoffentlich auch ihr Publikum ziehen.
Ja, ich werde mir die anderen auf jeden Fall auch noch ansehen. Sie haben mich nicht vergrätzt, sondern eben einfach, dieser Film hat mich nicht super interessiert. Ich muss auch noch sagen, die Kameraarbeit ist an vielen Stellen sehr langsam. Sozusagen, sie wird, wenn kein Gespräch stattfindet, dann bietet uns die Kamera auch durchaus interessantere Aufnahmen als einen relativ statischen Blick auf Figuren, die reden. Aber auch das ist sicherlich eine komplett absichtliche Entscheidung, diese Dialoge eben wirklich ins Zentrum zu setzen und eben nicht so sehr mit Schnitt und Kamera zu untermalen, sondern da den Raum und das Schauspiel der Figuren auch in der Interaktion miteinander, auch wie sie sich zueinander positionieren, wirken zu lassen. Aber muss man sich natürlich darauf einlassen, wenn man viele Bewegungen von der Kamera oder auch Schnitte im Dialog gewohnt ist. Und ich würde auch sagen, es lohnt sich tatsächlich, da auf das Spiel der Schauspielenden zu achten, weil eben das Blocking und die Positionierung, wie sie eben im Gespräch sich bewegen und umsetzen und so etwas, durchaus auch nochmal viel ausdrückt, was in den Worten, die ja auch schon reichlich sind, nicht notwendigerweise vorkommt.
Ja, es sind alle drei sehr ruhig erzählte Filme in jedem Fall, die sehr konzentriert, aber auch wirklich sehr menschlich eben in ihren Dialogen die menschlichen Verhaltensweisen wiedergeben und schildern. Und darüber hinaus sieht man halt auch wirklich wunderschöne Bilder noch von Oslo. Sehr zu bemerken sind auf jeden Fall auch die beiden HauptdarstellerInnen hier. Wir haben auf der einen Seite Andrea Brain-Hovig, die schon bei Hope zu sehen war, an der Seite von Stellan Skarsgård. Da spielte sie interessanterweise eine Frau, eine Familienmutter, die selbst mit einer tödlichen Krankheit konfrontiert wurde und sich am Weihnachtsabend dann eben von ihrer Familie verabschieden muss. Das war schon sehr, sehr intensiv und stark, und das trägt sie halt hier auch wirklich wieder in der Hauptrolle als Marianne. Und wirklich toll fand ich Tayo Jakobsen als Thor. Der ist einfach klasse gewesen, hat so die gute Seele des Films in jedem Fall. Also auch wirklich toll besetzt, das Ganze. Oslo Stories ist die Reihe. Liebe ist der erste Film, den wir jetzt ab dieser Woche in den Kinos sehen können. Liebe.
Ich wollte eigentlich noch fragen, in welcher Reihenfolge du die gesehen hast, weil ich habe mitbekommen, dass die bei uns ja in einer anderen Reihenfolge rauskommen, als die in Skandinavien ursprünglich rauskamen.
Das
ob
ist richtig.
Das irgendwie, ich ob sie zumindest lose aufeinander aufbauen, irgendwie dann halt was ob es da irgendwas gibt oder ob das einfach komplett egal ist.
Genau. Es ist komplett egal tatsächlich, also würde ich jetzt mal sagen, ich finde es sehr bereichernd, jetzt tatsächlich alle drei Filme gesehen zu haben, weil sie schon sich ergänzen, also in den Geschichten, die sie erzählen, und halt eben auch in dem Bild, was sie von Oslo zeichnen. Liebe ist eigentlich ein guter Ausgangspunkt, weil am meisten über Oslo erzählt wird, eben auch in diesem Stadtmarketing, was da beleuchtet wird. Von daher ist es gar nicht mal schlecht, eigentlich den als ersten zu nehmen. Ich habe allerdings Sex als erstes gesehen. Der lief letztes Jahr nämlich auf der Berlinale im Panorama.
Ah.
Genau, da war der schon zu sehen. Jetzt Träume, der dritte Teil quasi, der dritte Film, lief jetzt auf der Berlinale im großen Wettbewerb und hat dann dort halt eben auch den Goldenen Bären gewonnen. Also Sex, der eigentlich ursprünglich auch in Norwegen als erstes erschienen ist und jetzt bei uns Sehnsucht heißt, aber da werden wir dann noch an anderer Stelle drüber reden, warum das so ist. Das war der erste Film, Liebe ist der zweite Film und Träume der dritte Film. Aber wie gesagt, eigentlich ist es nicht relevant für die Handlung oder für das Verständnis der Handlung, warum man die jetzt in der Reihenfolge oder in einer anderen sehen sollte.
Alles klar.
Ja. Nur schaut sie, das ist wichtig. Ja, von der Liebe in den Krieg. Wir wollen reden über den neuen Film von Alex Garland. Alex Garland, ja auch durchaus ein Regisseur, der unser Interesse immer wieder geweckt hat in der Vergangenheit. The Beach damals geschrieben, großer Romanerfolg, aber auch Filme gemacht wie Men beispielsweise oder auch den fantastischen Ex Machina. Aber mit Civil War waren wir dann alle nicht mehr ganz so einverstanden im vergangenen Jahr. Und jetzt sucht er sich halt wieder einen Kriegsschauplatz, geht allerdings ein wenig zurück in der Geschichte. Nicht in die Zukunft, nicht in eine Dystopie, wie es bei Civil War der Fall war, sondern in einen realen Konflikt, nämlich in den Irak mit Warfare.
Ja, Warfare. Wo fange ich an? Also ich habe mir mal so paar Gedanken runtergeschrieben, die ich nach dem Film hatte und insgesamt. Und also erstmal so grundlegend, es geht um eine Gruppe Navy SEALs, also US-amerikanische Soldaten und eine Mission, die am 19. November 2006 stattfindet, steht ganz groß am Anfang da. Das war auch so der Punkt des Films, wo ich dann so war, ah, okay, ist also ein realer Schauplatz, was ja immer tricky ist.
Gerade ein reales Ereignis, weißt du das?
Dazu komme ich jetzt in der Zusammenfassung. Also es wird auch damit geworben, es basiert auf der Erinnerung von Co-Regisseur Ray Mendoza und auch den anderen Soldaten, also einigen davon, also basiert auf einer Erinnerung. Alex Garland hat jetzt in Interviews gesagt, es soll so objektiv und faktisch wie möglich quasi das alles darstellen, wo ich mir halt auch ein bisschen denke, naja, also wenn du halt auf Erinnerungen von ausschließlich US-amerikanischen Soldaten das basierst, wie objektiv kann es wirklich sein, gerade wenn es Erinnerungen sind, die ja auch nicht unbedingt selten verfälschen. Aber ich fange mal an, was ich gut fand. Das sind vor allem die technischen Sachen, also der Sound, das Soundsystem ist wirklich sehr, sehr gut. Das reißt einen ziemlich mit, das ist ziemlich so, fährt einem unter die Haut. Der Schnitt auch, die Kamera, das ist alles, das haut alles hin. Also es ist ein sehr gut aussehender Film, sehr, sag ich mal, schöner, gut gemachter Film, würde ich mal sagen. Die Performance ist auch sehr gut, also es machen auch einige mit, die man vielleicht kennen könnte. Joseph Quinn zum Beispiel, Will Poulter, der mit den Augenbrauen.
Ja.
also sehr gute Performances, auch sehr so, wo man so, sag ich mal, erstmal schlucken muss. Weswegen ich trotzdem den Film nicht so wirklich nah an mich ranlassen konnte oder nicht so mitfühlen konnte mit diesen US-amerikanischen Soldaten, ist, weil es US-amerikanische Soldaten sind in einem Krieg, der Irakkrieg, der halt ein, sag ich mal, menschenverachtender, rassistischer Krieg war, der absolut nicht gerechtfertigt war. Deswegen war ich von Anfang an, also als aufploppte, worum es geht, dachte ich mir, okay, also ich wusste schon ein bisschen was über den Film, aber ich dachte mir dann, okay, der wird jetzt schon Anti-Irak-Krieg sein, oder? Oder? Und dann
man war es schon als Heldenerzählung.
Nicht so wirklich eben, es ist eine Heldenerzählung, wir sind quasi es ist eine Mission, die ist fast so 1:1 in der Zeit erzählt, also es sind keine großen Zeitsprünge drin. Das heißt, man guckt denen quasi 1:1 zu bei dem, was sie machen in dieser Mission, auch Sachen, die halt schief gehen eben. Und darum geht es dann ein bisschen, dass die dann halt irgendwie da rauskommen müssen, ihre Kameraden erleiden Verletzungen etc., sowas. Und es ist eben so ein bisschen dann dieses Kameradschaftliche und dieses so, wir schaffen es hier raus und wir machen alles, um unsere Freunde zu schützen oder zu retten noch und so weiter. Was so vielleicht, wenn es eine, wie bei Civil War zum Beispiel, ein Schauplatz wäre oder ein Krieg, der nicht real existiert, oder der vielleicht, wo vielleicht nicht man den Aggressoren zuguckt, wäre das vielleicht nochmal was, wo ich eher wäre, ah, cool. Oder wo ich eher so mit denen hätte mitfühlen können. Und da dachte ich mir halt so, okay, also es ist halt, die sind natürlich auf eine Art, sind sie auch Opfer ihrer Regierung, aber es gab keinen, also die mussten nicht in diesen Krieg, es waren alles Freiwillige, es wurde niemand eingezogen in diesen Krieg. Natürlich kommt trotzdem dazu, dass es kurz vorher 9/11 gab, also kurz 5 Jahre, aber trotzdem. Und dass natürlich viele dann so, dass auch gerade wie es durch die Medien und so gezeigt wurde, das als so eine Art, sag ich mal, wir können es wieder gut machen oder wir können machen, dass sowas nicht mehr vorkommt, gesehen haben. Und dass es dadurch natürlich trotzdem, also wahrscheinlich einige Soldaten trotzdem gab, die einfach rassistisch sind und sagen, hier, das sind alles Terroristen, aber es gibt sicher auch welche, die also jetzt generell Soldaten in diesem Krieg, die vielleicht Verwandte, Freunde verloren haben in 9/11 oder in Anschlägen und sich dachten, okay, ich muss jetzt ja in diesen Krieg, um das irgendwie wieder gut zu machen. Trotzdem sehe ich halt die Soldaten hier nicht als wirkliche Opfer dieses Kriegs, weswegen ich dann auch nicht wirklich das nah an mich ranlassen konnte und irgendwie mit denen mitfühlen konnte und mich schlecht fühlen konnte für die. Das ist so ein bisschen das Hauptding, was ich damit habe. Mhm. Wenn man das irgendwie davon trennen kann, wenn man sagen kann, ich gucke einfach diesen Film als das, was er ist, diesen historischen Kontext blende ich mal aus, dann ist das sicherlich ein Film, der auch einem gut gefallen kann, der auch spannend ist, sage ich mal. Was aber zum Beispiel mich auch ein bisschen gestört hat, es wurde fast null diese Gegenseite beleuchtet, also ziemlich einseitig, was so die, sage ich mal, ganz klaren Gegner anging. Dann gab es eine Familie in diesem Haus, die quasi eine zivilistische Familie, deren Haus die besetzen. Die wurde dann so dargestellt. Nur als kleine Einordnung, in dem Krieg sind über 100.000 Zivilisten gestorben. Vor allem eben durch die Hand natürlich von der USA, den USA. In dem Film wird es eher so dargestellt, als ob die Soldaten alles daran setzen, diese Zivilisten zu schützen. Und das ist ja, wir sind nicht gegen euch, wir sind ja nur gegen die Bösen, die wir hier bekämpfen. Euch schützen wir mit aller Macht. Was in der Realität natürlich nicht so war. Also natürlich haben nicht alle Soldaten da irgendwie, war denen das egal, aber es gab sehr viele, die dann natürlich überhaupt nicht drauf geachtet haben, ob jetzt Zivilisten auch sterben oder nicht. Das ist dann in dem Fall, ja, muss halt, um unser größeres Ziel zu erreichen. Mhm. Was ja am Ende auch, also dieser Krieg wurde gestartet, weil es angeblich Massenvernichtungswaffen gab im Irak, die es dann halt irgendwie doch nicht gab. Also die konnten nie gefunden werden. Also der ganze Grund, weswegen dieser Krieg angefangen wurde, war ja am Ende dann einfach eine Lüge.
Mhm. Und wird hier ausgeklammert halt.
Und wird hier, also diese ganzen Punkte werden komplett ausgeklammert. Deswegen, also es ist jetzt kein klar Pro-Irak-Krieg-Film oder sowas. Es ist jetzt nicht so, dass das gesagt wird, ja, wir sind die Guten oder irgendwas, aber es ist natürlich durch diese heroische Darstellung, dieses ganze Brüderliche, es ist halt irgendwie ein bisschen sehr einseitig beleuchtet. Mhm. Und es ist schon auch eher ein Antikriegsfilm, also es soll schon die Schrecken des Krieges zeigen natürlich, also da kann man auch immer drüber streiten, gibt es Antikriegsfilme, weil es immer durch das Spektakel des Kinos ja irgendwie dann doch auf eine Art glorifiziert wird. Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Also es ist jetzt nicht pro Krieg oder pro Irakkrieg, aber es ist halt auch, es stellt sich nicht klar, räumt nicht ein, hier, dieser Krieg war übrigens, wir fanden das nicht gut, sondern es ist eher die Helden, die US-Amerikaner zeigt, auch halt einfach dadurch, dass es ja auf deren Erinnerungen und dass das mit denen auch quasi ein bisschen geworben wird. Ja, deswegen konnte ich nicht so sehr viel Spaß dran finden, sag ich mal.
Ja, ich würde da, ja, also ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich bin auch wirklich, ich tue mich schwer daran, Alex Garland noch mal Geld zu geben, weil ja, ich an dem Punkt bin, dass man überlegen muss, wenn wir in einer konservativen Wende sind, wann wir Filme machen, die auch einfach als, die sind hart rechts verloren geben müssen. Und Alex Garland ist bei mir sehr nah an diesem Punkt mit dieser Fortsetzung von Civil War thematisch, weil es ist wieder ein Film, der ja um die Position von Journalismus sich bis zu einem gewissen Grad dreht und er repliziert eins zu eins Embedded Journalism, was eine Propagandatechnik war, die eben speziell in diesem Krieg zum Einsatz kam, wo JournalistInnen Teil von Militäreinheiten waren, die eben in den Irak vorgerückt sind. Und was er tut, ist nichts anderes, nur eben mit der Erinnerung. Er ist sozusagen ein Embedded Director, der zusammen mit den Leuten, die da waren, ihre Geschichte wieder aus dieser selben subjektiven, kontextlosen Perspektive, wo man Teil des Erlebnisses wird. Und so war halt auch die Berichterstattung aus dem Irak, dass man eben in das US-Erlebnis reingezogen wird. Und das repliziert er. Und natürlich ist das ein Film, der eben dadurch, dass er den Kontext rauslässt, diesen Krieg als gerechtfertigt darstellt. Weil die Grunderwartung ist, es ist ein gerechtfertigter Krieg gewesen, gerade in den USA. Und wenn man den Kontext nicht anders setzt, dann verstärkt man das Bild davon und heroisiert alle Beteiligten. Und das ist halt eben das Alex Garland-Ding, dass er sozusagen den Kontext weglässt und sich distanziert und das auf eine journalistische Perspektive rausbringt. Er hat auch schon in diesem Film in Interviews gesagt, dass das hier sozusagen ein Non-Fiction-Film sein soll, der eben ja im Grunde einen historischen, journalistischen Anspruch hat, dann aber eben keinen Kontext zu bieten, sondern nur Emotionen und Moment greift zu kurz, außer eben für das Werkzeug von Propaganda, das Embedded Journalism ist und das es halt immer noch ist. Und ich würde ihm jetzt mal unterstellen, dass er nicht so naiv ist, das unabsichtlich zu machen. Und deswegen werfe ich ihm durchaus seinen Ansatz an die Verfilmung von aktuellen Ereignissen, von vergangenen Ereignissen und eben auch von Geschichtsschreibung vor.
Mhm. Ja, ich meine, wenn man jetzt halt irgendwie so die Kritiken liest, ne, die ja eben durchaus auch hier in Deutschland vereinzelt positiv sind, die dann sagen, der Film zeigt halt irgendwie die Grauen des Krieges auch durchaus und es ist halt deswegen kein, wäre halt deswegen eben keine Heldenverehrung in irgendeiner Form. Und wir uns daran erinnern, dass es ja auch Filme gibt, wie beispielsweise Apocalypse Now, der die Schrecken des Krieges zeigt und danach willst du ja auf gar keinen Fall irgendwie dich einschreiben bei der Bundeswehr oder selbst halt Filme wie Black Hawk Down, die halt echt zeigen, was für ein Clusterfuck halt irgendwo auch so ein Einsatz sein kann. Also das sind dann schon Filme, die zeigen zwar, wie du es schon selber sagst, halt eben auch nur diese einseitige Perspektive, ne? Also wir sehen keinen einzigen, nicht irgendwie den Alltag eines Viet Cong in Apocalypse Now. Aber sie vermögen es halt eben durch eine differenzierte Darstellung eben auch in dem Kontext, den sie behandeln, das trotzdem ja aufzuarbeiten ein gutes Stück weit und halt wirklich auch greifbar und fühlbar zu machen und einfach zu zeigen, ja, was für ein Wahnsinn halt irgendwo auch Krieg ist.
Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Also ich habe mir dann danach gedacht, vielleicht ist der Grund, warum es auch nicht wirklich eine Einordnung gibt oder irgendwas, dass der Film ja auch hauptsächlich irgendwie den Absatzmarkt USA hat und da ja Geld einspielen muss. Und wenn du da jetzt einen Film machst, der ganz klar so irgendwie zeigt, das war falsch und sowas, dann kriegst du natürlich auch keine Patrioten ins Kino. Gerade in der aktuellen Stimmung. Und ich glaube, wenn du in diesen Film gehst und halt nicht kritisch nachdenkst über diesen Krieg, dann wirst du das auch nicht danach tun. Also du wirst jetzt nicht diesen Film gucken und dann sagen, Moment mal, vielleicht war dieser Krieg nicht gerechtfertigt oder irgendwie in diese Richtung, weil es eben in die Richtung gar keine Einordnung macht. Deswegen ist es halt, wenn du eh schon kritisch drüber nachdenkst, wirst du den gucken und wirst halt, dann wird dir das fehlen. Also ich habe auch nach dem Film mit Leuten, mit denen ich drin war, geredet, da meinten auch welche, ja, aber es könnte ja auch quasi so auf eine Art satirisch gemeint sein oder dass es extra so dargestellt ist, so übermäßig, dass es eigentlich dagegen ist und das zeigen soll. Und dann fand ich das aber, wenn das tatsächlich so war, was ich jetzt Alex Garland einfach nicht wirklich zutraue in diesem Kontext, dann wäre es auch einfach so flach gemacht, dass man es einfach nicht mitkriegt und dass es dann trotzdem so gemacht ist, dass eben, wenn man nicht kritisch drüber nachdenkt, man das auch nicht mitbekommt, sage ich mal.
Ich würde auch sagen, wenn man für sich den Anspruch macht, hat einen Non-Fiction-Film zu drehen und Geschichtsschreibung zu machen, ist das was anderes, als das amerikanische Publikum zufriedenzustellen. Ja. Und in einer polarisierten Gesellschaft, wo man Faschismus im Aufstieg hat, einen neutralen Film zu machen, ist halt auch nicht möglich, auch wenn er das gern anders sehen würde. Und ich würde, um es nochmal in aktuelle Propaganda einzuordnen, die Botschaft, Krieg als solches ist scheiße, und dann aber keine Ursachen zu geben, ist eine, die durchaus in das reingreift, was eben von Putin und Trump gerade betrieben wird mit dem Frieden, kann auch entstehen, indem ihr aufgebt, weil Krieg ist grundsätzlich scheiße, wie Friedensbewegungen auch vereinnahmt werden, kann auch Antikriegsfilm vereinnahmt werden, wenn er eben keinen Kontext hat.
Ja, wenn man es mal halt eben aufs Filmische auch runterbricht und auf das Kino von Alex Garland, da muss ich halt schon sagen, also mich hat wirklich am meisten enttäuscht an Civil War die Tatsache, dass er halt gerade eben aus so einem, weil er hatte alle Möglichkeiten gehabt, mit einem fiktiven, mit einer Dystopie, mit einem wirklich fiktiven Gebäude halt irgendwie, was er mit Civil War errichtet hat und daraus was zu machen so, und der hat es halt eben nicht getan. Der hat mich halt irgendwie auf ganzer Länge eben enttäuscht und dahingehend ja, unterstreicht es natürlich jetzt auch ein Stück weit, wenn man sich halt Warfare anschaut und er, nach dem, was du erzählt hast, halt eben auch aus diesem Kontext, aus diesem Komplex des Irakkriegs halt irgendwo nichts macht. Tatsächlich.
Ja, ich würde abschließend einfach mal sagen, dass der Irakkrieg keine US-amerikanischen Helden hervorgebracht hat, um das mal ganz klar zu sagen, weil dieser Krieg einfach in sich keinen, also du kannst nicht sagen, dass der Aggressor eines Krieges, der eben nicht gerechtfertigt war, irgendwelche Helden hervorgebracht hat, auch wenn diese einzelnen Geschichten, wie es jetzt in diesem Film so ist, vielleicht irgendwie untereinander sich geholfen haben und irgendwie dieses typische Helden-Ding haben, was wir auch in vielen Filmen haben, ist der Kontext eben bei sowas auch wichtig und nicht nur die einzelne Situation, wie jetzt in dieser einen Mission, die wir hier quasi in diesem Film sehen. Deswegen würde ich das, fand ich den jetzt einfach nicht so gut, was das angeht. Wie gesagt, technisch und alles hat der schon, macht der schon was her, und wenn man das trennen kann, dann kann man sich den angucken. Ich würde es jetzt aber nicht empfehlen, wenn man vielleicht, wenn die Werte nicht damit einhergehen.
Ja, ja, wisst ihr Bescheid. Danke dir. Warfare läuft eben ab dieser Woche in den Multiplex-Kinos. Und ebenfalls ab dieser Woche in den Kinos, und da sind wir wieder bei der Berlinale, läuft Was Marielle Weiß. Der lief in diesem Jahr im Wettbewerb? Nee, ich glaube, der lief nicht. Lief er im Wettbewerb? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob der im Wettbewerb lief. Aber er lief auf jeden Fall auf der Berlinale in diesem Jahr und hatte mich schon mal interessiert in jedem Fall, weil hier mit Julia Jentsch und Felix Kramer zwei sehr tolle Hauptdarstellerinnen in den Hauptrollen zu sehen sind. Leni Geisler ist eine junge Nachwuchsdarstellerin, die hier die Tochter in diesem Familienkonstrukt spielt. Wir haben hier Julia und Tobias, das sind die Eltern, und die Teenager-Tochter Marielle. Und sie haben sich eigentlich ziemlich gut in ihrem Leben eingerichtet. Es ist so dieses oftmals irgendwie vielfach in den deutschen Dramen und Komödien zu sehende gehobener Mittelstand, würde ich mal sagen. Also denen geht es doch ziemlich gut eigentlich so in ihrem Leben. Sind beide arbeitstätig. Tobias arbeitet in so einem Verlagshaus und kann sich da irgendwie nicht so richtig durchsetzen mit seinen Ideen. Ist eigentlich Teamleiter, aber wird hier regelmäßig von seinen Kollegen und Kolleginnen eher dann da sabotiert in seinen Ideen und Umsetzungen. Und Julia arbeitet auch irgendwie irgendwas, das ist so nicht ganz klar. Ich glaube, es ist eine Werbeagentur oder sowas, in der sie da arbeitet, aber ja. Sie ist auch diejenige, die so als erstes das eigentlich ausspricht im Dialog mit ihrem Arbeitskollegen, dass sie ja so ein bisschen eingeschlafen ist in ihrer Beziehung und in ihrem Leben und eigentlich mal wieder ein bisschen was Nervenkitzel sucht und flirtet dann auch ganz offensiv mit ihrem Arbeitskollegen. Tobias ist einer, der dann, wie gesagt, eher klein beigibt bei Konflikten in seinem Verlagshaus, sich aber dann zu Hause im Abendbrotgespräch eher so darstellt, als wäre er derjenige, der heute mal den Kollegen in die Schranken verwiesen hat. Das Problem ist nur, dass Marielle durch einen kleinen Vorfall, durch so einen kleinen Unfall im Streit mit einer Freundin, einen Schlag gekriegt hat an den Kopf und fortan weiß, was ihre Eltern tun und denken und sagen. Und das setzt natürlich dieses gesamte Lügenkonstrukt der Eltern, diese ganzen kleinen Lebenslügen, die es in dem Leben der beiden gibt, dann doch ganz schön auf den Kopf, denn sie müssen sich dann am Abend immer rechtfertigen vor ihrer Tochter. Und das ist wirklich ziemlich pointiert, inszeniert und geschrieben und erzählt. Toll gespielt von Julia Jentsch und Felix Kramer in den Hauptrollen und auch der jungen Leni Geiseler, Teenager-Tochter in diesem ganzen Konstrukt. Und ja, entlarvend ist das Ganze, ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort. So, ob es jetzt halt eben die heimliche Zigarette ist, das Gespräch im Bett oder der Flirt mit dem Arbeitskollegen, nichts bleibt eben unentdeckt. Und so macht der Film eigentlich das ganz gut, hier einen Kommentar auf unsere kleinen gesellschaftlichen Lebenslügen an den Tag zu legen und eine schöne Balance zwischen Komik und Drama zu erzeugen und auch mit einem überzeugenden Ensemble das Ganze zu inszenieren. Also wirklich eine Empfehlung von meiner Seite, Was Marielle Weiß. Es ist auch ein deutscher Film, also er arbeitet und spielt halt wirklich auch eben mit deutschen Eigenschaften und Geflogenheiten, würde ich mal so sagen, menschlichen Verhaltensweisen, gerade hier eben auch bei uns. Es ist kein französischer, es wäre ganz anders, wenn es halt irgendwie ein französisches Kino wäre oder halt eben ein amerikanischer Unterhaltungsfilm oder so. Der macht das schon hier auf eine sehr deutsche Art und Weise, und wer das mag und wer das sehen will, der sollte sich das anschauen. Frederik Hambalek hat diesen Film gedreht, Was Marielle Weiß, ebenfalls im Kino. Jo, und bevor wir weitermachen und euch hier noch eine ganze Reihe von weiteren Filmstarts präsentieren und servieren, wollen wir ein bisschen Musik hören. Barty Strange mit Big Glow aus I Saw the TV Glow. Warum nicht? Kann man doch machen. I'm in love.
Seine Augen sind hinreißend.
Sie sind freundlich und hinreißend.
Na los.
Ich geh mal rüber.
Ja, wirklich?
Ja.
Okay, alles klar.
Warte, Schätzchen. Mach nur nicht wieder diese Sache, nein?
Welche Sache?
Na, du weißt doch, diese kleine Sache ist keine große Sache.
Na, du weißt schon, wenn du so unsicher deiner Sache nicht ganz sicher bist, dann lachst du doch manchmal so nervös.
Filmstart der Woche.
So sieht's aus, ihr seid bei Filmriss im Kinomagazin und wir sind mittendrin in den Filmstarts und kommen zu einem Dokumentarfilm, dem ersten heute, den du dir angeschaut hast, liebe Lisa Marie, Ice Aged.
Genau, ich habe Ice Aged, den Film von Alexandra Sell, gesehen. Darin geht es um 6 ältere Menschen, also in höherem Alter, also ich glaube die älteste Person ist 77, die sich auf einen Amateur-Eiskunstlauf-Wettbewerb, also sozusagen den ersten seiner Art, vorbereiten. Und der Film folgt dann sozusagen den Trainings, dem Prozess, die Kostüme zu nähen. Und diese 6 Personen sind aus unterschiedlichen Ländern. Also wir haben die älteste Teilnehmerin, die 77 ist, ist aus den Niederlanden, tritt auch dann für die Niederlande an. Also es ist auch eine weltweite Veranstaltung, eine internationale, findet aber in Deutschland statt. Genau. Und dann gibt es auch noch einen Herrn, der im Einzellauf antritt, der, ich glaube, eigentlich Deutscher ist, aber in den USA lebt und dann also für die USA antritt. Dann gibt es noch ein Trio aus England und also sozusagen ein Ehepaar mit einer Einzelläuferin zusammen, was natürlich im klassischen Eiskunstlauf niemals möglich wäre, dass 3 Leute zusammenlaufen. Mhm. Das machen die aber. Genau, und dann gibt es noch eine Person, die für Deutschland antritt. Und diese 6 werden sehr nah begleitet. Und es gibt eine Narration aus dem Off von der Regisseurin selbst, was mich auch irgendwie gleich zu meinem ersten Kritikpunkt bringt. Ich fand die ein bisschen störend. Ich fand die Informationen, die gegeben wurden, sehr gut. Also es wurde auch sehr persönlich und sehr biografisch und man hat wirklich sehr viel erfahren über diese 6 Leute und warum die Eiskunstlauf lieben und warum sie da jetzt mitmachen und was sie sozusagen alles tun und in Kauf nehmen müssen, um da mitzumachen, gesundheitlich, finanziell. Und ich fand aber leider die Stimme nicht so angenehm. Also ich finde, man hat schon gemerkt, dass es jetzt keine professionelle Sprecherin war. Und es wurde auch sehr poetisch teilweise, was ja ich auch irgendwie nicht ganz so passend fand. Aber das sei dahingestellt, ich hatte trotzdem sehr viel Spaß bei diesem Film. Also ich bin großer Eiskunstlauf-Fan. Es gab sehr viele, viele schöne Aufnahmen und es ist auch einfach faszinierend, wie halt Leute weit über sozusagen dem Alter, wo man noch bei Olympia antreten darf, Eiskunstlauf betreiben und Sprünge machen und Küren üben. Und die Person, die diesen Wettbewerb ins Leben gerufen hat, die wird auch gefeatured. Sissy heißt sie und sie ist im Grunde die bekannteste deutsche Preisrichterin für Eiskunstlauf. Und es ist aber leider so, dass man ab 70 Jahren keine Preispunktrichterin mehr sein darf. Das heißt, sozusagen das letzte Mal kann sie dann für diesen Amateurwettbewerb nochmal Punkte vergeben und sozusagen ihre Arbeit, die sie über Jahrzehnte, nachdem ihre Karriere durch eine Verletzung enden musste, kann sie sozusagen nochmal wieder aufnehmen. Und ich fand auch das Zitat sehr schön von ihr, dass dieser Amateurwettbewerb der schönste Wettbewerb war, bei dem sie jemals Punkte vergeben durfte. Und ich fand auch, ja, einfach so diese Diversität zu sehen, wer alles da mitmacht und warum und in welchen Konstellationen. Und es ist halt wirklich einfach Eiskunstlauf gewesen, auf eine Art, wie ich ihn echt noch nicht gesehen habe, also weil da natürlich einfach ein ganz anderes Level an Professionalität gefragt ist, aber auch einfach die Kreativität und der Humor und einfach so die Liebe zum Eiskunstlauf hat mich wirklich sehr gekriegt. Was ich leider auch noch beanstanden muss, ist leider die Kamera. Also ich fand teilweise waren die Aufnahmen auf dem Eis nicht so gut und ich habe das Gefühl, man hat echt ein bisschen was verpasst teilweise auf dem Eis. Das glaube ich liegt daran, ich glaube es gab am Ende 6 oder 7 Kamerapersonen im Abspann. Entweder konnten da manche nicht so gut Eis laufen oder nicht so gut die Kamera führen. Aber ja, das fand ich dann teilweise ein bisschen schade, dass die Aufnahmen auf dem Eis nicht so schön waren. Genau, was finde ich auch noch wichtig zu sagen ist, der Film oder diese Vorbereitung auf diesen Wettbewerb beinhalten auch 2 Jahre Corona. Also das Ganze musste sozusagen nochmal abgebrochen werden. Was relativ viel Raum in dem Film einnimmt, aber finde ich auch zu Recht, weil ja, es halt einfach Teil der Erfahrung der Protagonistinnen war, sich auf diesen Wettbewerb vorzubereiten und dann auf einmal kann er jetzt doch nicht stattfinden und dann muss man irgendwie diese Zeit überbrücken und nach 2 Jahren sich wieder aufs Eis stellen und hat plötzlich alles vergessen und das fand ich war auch eine schöne Dimension. Ich würde den Film glaube ich, jedem Eislauf interessierten Menschen empfehlen oder auch Personen, die gerne Dokus mit älteren Menschen mögen. Dazu würde ich mich auch zählen. Ich finde, das ist immer eine tolle Perspektive, die nicht so viel Raum bekommt, vor allem auch im Sportkontext natürlich. Und genau diese Lücke füllt der Film. Und ich hatte sehr viel Spaß bei Ice Aged.
Schön. Es ist nie zu spät, sich aufs Eis zu wagen.
Genau.
Schaut euch Ice Aged an ab dieser Woche. Ich danke dir. Ja, und dokumentarisch machen wir weiter, würde ich sagen, liebe Jasmin, mit einem Dokumentarfilm, den du dir angeschaut hast. Lost and Found, Ernest Cole.
In der Tat, ja. Das ist wieder mal eine Dokumentation über einen Fotografen und seine Biografie. Da macht Salzgeber in letzter Zeit echt viel von. Also wir hatten da ja letztens einen tschechischen Film und Baldiger und so. Ja, auf jeden Fall wieder das Werk eines Fotografen wird anhand seiner Bilder in Montage und Voiceover dargestellt. Und ja, es geht um Ernest Cole. Das ist ein südafrikanischer schwarzer Fotograf, der ein Bildband über die Apartheid gemacht hat und damit ja auch viele Leute aufgerüttelt hat. Und der Film beginnt direkt damit, dass er ja sozusagen beziehungsweise aus seinem Tagebuch vorgelesen. Es gibt auch an einigen Stellen Originaldinge, aber hier sagt sozusagen das geschauspielte Voiceover, dass ja, ist eine Sache ist, ein Unrecht aufzudecken und eine Wahrheit. Und eine andere Sache ist es, sein Leben lang Elend zu dokumentieren. Und ja, das macht halt tatsächlich einen Unterschied für das, was man halt so tun kann. Und er hat halt, nachdem er ja als Schwarzer über Südafrika einen Bildband gemacht hat, auch dann nur noch Aufträge gekriegt, die eben mit Elend und Rassismus zu tun hatten. Das hat ihn schon ziemlich zermürbt und wir kriegen eben hier in dem Film auch seine Fluchterfahrung mit. Also erst die Unterdrückung in Südafrika und dann Flucht und Asylsuche, Aufenthaltsgenehmigung und all diese Themen, die eben ja auch heute noch relevant sind. Und das gibt dem Film natürlich auch eine gegenwärtige Relevanz, wie halt ja der Umgang zum einen mit ja sich nicht verbessernden Umständen, die man aber dennoch irgendwie dokumentiert oder sich verpflichtet fühlt zu dokumentieren, angeht, aber halt eben auch, wie gehen wir mit politisch Verfolgten um und ja, wie erinnern wir uns an deren Leben und deren Werk? Es werden halt im Laufe des Films auch ja, Bilder von ihm gefunden, es wird dokumentiert, wie noch mehr Bilder, die verschollen waren, aufgetan werden und eben dann auch natürlich in die Produktion dieses Films eingeflossen sind. Und das ist natürlich auch nochmal eine interessante Perspektive, eben dass es halt auch leicht wieder verloren gehen kann, was man eben so an Wissen und Aufklärung und so etwas ansammelt, wenn Leute dem eben nicht mit Interesse hinterhergehen und wenn man eben nicht den Status hat, dass man in die großen Galerien archiviert wird. Aber eben, dass es dennoch wichtig ist, halt auch gerade diese Insider-Perspektiven zu erhalten. Und ja, es ist einfach ein sehr zeitgemäßer Film. Als Doku ist es halbwegs konventionell, würde ich sagen. Wie gesagt, Voice-Over, paar Filmausschnitte, viele Fotos, über die rübergegangen wird. Was wir hier halt auch erleben, ist, dass Fotos, die er anspricht oder zitiert, weil er eben sehr reflektiert auch in seinen Einflüssen ist, dann gezeigt werden. Also wenn er über ein Bildband über Moskau spricht, werden halt Ausschnitte aus diesem Bildband gezeigt, damit wir eben den Kontext haben und nachvollziehen können, wie das Einfluss auf sein Werk genommen hat. Also die Kunstbetrachtung bleibt hier nicht außen vor und verbringen selten zu lange Zeit mit einem der Bilder. Also das ist ja eine der großen Gefahren, wenn man mit Fotos auf der Leinwand arbeitet, dass es eben sehr statisch wird. Die Montage ist hier halt nicht sehr treibend, aber die Bilder wechseln. Wir haben aber auch immer Zeit, die Details wahrzunehmen. Also es ist ein langsamer Film, aber wenn man sich in einen Film über Fotografie setzt, ist das, glaube ich, auch einfach zu erwarten. Da wäre alles andere eine Überraschung. Und ich würde sagen, Ernest Cole, Lost and Found ist, wenn man sich Fotografie interessiert oder eben ja für ein Schicksal von Geflüchteten aus der vergangenen Zeit, das noch heute Resonanz hat, ist es auf jeden Fall ein relevanter Film und auch seinen Pessimismus zu hören, aber zu sehen, wie Südafrika sich heute tatsächlich doch im Vergleich zu dem, was er erlebt hat, zum Besseren verändert hat, ist halt auch etwas, was ein bisschen Hoffnung gibt in einem doch eher ja pessimistischen, anklagenden Film und gleichzeitig macht es eben die Frustration von geflüchtetem Dasein sehr, sehr spürbar. Und ja, könnt ihr Ernest Cole Lost and Found anschauen.
Mhm. Ja, ich hatte Raoul Peck damals interviewt für Der junge Karl Marx, den Spielfilm, den er gemacht hatte. Ansonsten macht er ja sehr viel Dokumentarfilme, vor allen Dingen eben I'm Not Your Negro, für den er dann ja auch für den Oscar nominiert war. Und jetzt eben Ernest Cole Lost and Found ab dieser Woche im Kino. Danke dir. So, dann hast du das Bedürfnis gehabt, dir einen Film anzuschauen, lieber Jin. Warum das so ist und ob er dir gefallen hat, erzähl.
Lars ist LOL.
Ja.
Ja, genau, du, Lars.
Ja, nee.
Nee, das ist der Titel von dem Film. Ist ein norwegischer Film. Ja. Auf den bin ich aufmerksam geworden, aus ja, offensichtlichen Gründen. Fand den dann aber doch echt schön. Ich kann ja mal kurz sagen, worum es grob geht. Also die Hauptfigur ist Amanda, eine Schülerin. Und in ihre Klasse kommt Lars, die Figur, die namensgebende Figur, nicht unser Lars. Und der hat Trisomie 21 oder das Down-Syndrom und ist halt neu in der Klasse. Und die ganzen Schüler und Schülerinnen aus der Klasse kriegen so Buddies. Das sind aber eigentlich Erstklässler aus der Schule, um denen quasi alles nahe zu bringen. Sie soll jetzt quasi Buddy werden von Lars, ist dann erstmal so ein bisschen, nee, will ich eigentlich nicht machen, wird es dann aber doch, einfach weil dann die Lehrerin das einfach so quasi sagt und sie wollte das jetzt eigentlich gar nicht, aber dann wird es halt so gemacht, ist dann erstmal nicht erfreut, aber merkt dann eigentlich ganz schnell, dass Lars und sie einige Sachen gemeinsam haben und freuen sich dann mit ihm an. Er ist dann, bringt ihn dann immer nach Hause, ist dann bei ihm zu Hause auch, da ist auch der nette Vater von Lars und sowas und die haben alle ganz viel Spaß. Amanda ist dann aber ein bisschen hin und her gerissen immer, weil Lars von den anderen Mitschülern gemobbt wird, einfach aufgrund seiner Behinderung. Und sie will natürlich irgendwie dazugehören, aber sie mag auch Lars, ist mit ihm befreundet und das ist so ein bisschen der zentrale Konflikt. Also ich würde sagen, der Film, die Hauptthemen des Films sind quasi so der Druck des Dazugehörenwollens, das Mitlaufen so in Situationen, selbst wenn man es eigentlich nicht will. Natürlich der Umgang mit Menschen mit Behinderung, vor allem halt mit dem Down-Syndrom. Und aber auch ganz über allem liegend natürlich die Freundschaft und worum es da wirklich auch geht. Ist, würde ich mal sagen, Film für geeignet für Kinder, für aber auch Jugendliche vor allem, weil das so die Gruppe ist, also die so alt sind die Kinder aus dem Film, sind so, würde ich sagen, so frühe, also so 12, 13, ich habe es jetzt nicht genau mitbekommen, aber so, das ist, müsste so ungefähr, obwohl vielleicht ist auch jünger, aber auf jeden Fall nicht viel älter, aber hat, sage ich mal, eine gute Message auf jeden Fall, überraschend gute Musik auch, das fand ich, also einen guten Soundtrack, da war ich jetzt, damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet bei so einem Film, aber ich war dann doch da auch mitgerissen. Und der Darsteller von Lars, Adrian Overjordet, glaube ich, ausgesprochen so ähnlich, der macht es ziemlich gut. Der ist auch sehr, sehr süß. Ich musste ein paar Mal einfach weinen, weil es so, weil die Situation so süß ist und er ist einfach so pur und lieb und hat so nichts, irgendwie nichts Böses in seinem Herzen, habe ich das Gefühl. Und es war irgendwie auch sehr schmerzhaft, dann zuzugucken, wie ihm quasi so dieses ungerechtfertigte Mobbing und diese Ausgrenzung erfahren, was natürlich alles Teil der Geschichte ist und sowas, aber das war dann so ein Punkt, den ich vielleicht sogar als Kritikpunkt sagen würde, weil es einfach so für mich persönlich sehr schmerzhaft anzugucken war und ich mir dann immer dachte, oh Gott, lass das, lass den armen Jungen in Ruhe. Aber das war trotzdem insgesamt auf jeden Fall was fürs Herz. Und was ich mir noch ein bisschen, wo ich mir denke, das könnte man vielleicht auch mal bei einem Film machen, der über eine Behinderung, in dem eine Behinderung vorkommt, dass man vielleicht diese Person als Hauptfigur macht und nicht eine Person als Hauptfigur macht, die dadurch beeinflusst wird, wie es in vielen Filmen war, jetzt gerade auch irgendwie, ich erinnere mich an Wochenendrebellen, der vor ein paar Jahren rauskam, wo es um einen jungen Autisten ging und da war der Vater gespielt von Florian David Fitz, war eher so die Hauptfigur, weil er muss ja damit klarkommen und für ihn ist das ja so schwer, dass sein Sohn eben Autist ist. Wo ich mir immer denke, vielleicht machen wir mal die Geschichten um diese Personen und nicht immer um andere Leute, die dadurch beeinflusst sind. Auch jetzt, ich glaube, obwohl in Deutschland kommt der, glaube ich, gar nicht raus, der kam aber dieses Jahr, The Unbreakable Boy, auch so ein Film über Autismus. Und da ist auch der Vater von Zachary Levi gespielt, der ein bisschen in komische Gefilde abgedriftet ist, ist dann auch die Hauptfigur, wo es dann auch eher darum geht, ach, der Vater hat so schwer. Was mich dann immer ein bisschen stört, das war jetzt bei dem Film, das ist jetzt nicht unbedingt zu vergleichen, weil es war trotzdem, natürlich lag das Augenmerk auf Lars und er war schon so die vorantreibende Kraft, aber es war eben dann doch, sollte dann doch eben auch mitfühlen mit Amanda hauptsächlich. Aber ja, es war trotzdem, also es ist jetzt kein, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein problematischer Film ist in dieser Hinsicht.
Also schon ein sehenswerter Film.
Ist schon sehenswert, also ist vor allem irgendwie was fürs Herz und eine gute Message. Und wenn man irgendwie Kinder hat, denen man das Thema ein bisschen näher bringen möchte, einfach weil man vielleicht gar keinen Bezug dazu hat, dann ist das, denke ich mal, schon was Schönes.
Jo.
Also kann man sich angucken auf jeden Fall.
Lars ist LOL, so jetzt habe ich es doch gesagt, diese Woche zu sehen. Danke dir. Ja, und zu guter Letzt haben wir noch einen Film. Ja, wir haben ja schon mit Sinners den Horrorfilm der Woche gehabt. Deswegen, wo sortiert sich denn Drop ein?
Dahinter aber auch nicht ganz am Boden. Das ist, es ist ein guter High-Concept-Horrorfilm. Der Regisseur Christopher Landon hat auch schon mit Happy Death Day und Freaky andere High-Concept-Sachen, wo das Konzept alleine einen schon überzeugen soll, gedreht. Und hier bei Drop geht es um ein Date, bei dem plötzlich unbekannterweise bedrohliche Nachrichten auf dem Handy einer Frau auftauchen. Und sie wird bedroht, wird erpresst, schreckliche Dinge zu tun, während sie eben auf einem Date in einem Lokal ist, nicht weiß, wer diese Nachrichten schickt, wem sie vertrauen kann, und die Bedrohungssituation wird immer weiter aufgebaut, die Spannung steigert sich, während eben sie die ganze Zeit die Kulisse aufrechterhalten muss, auf einem Date zu sein, ohne zu wissen, ob ihr Gegenüber mit da drin steckt in der Geschichte, ob die Bedienungen in dem Lokal irgendwas damit zu tun haben, irgendwelche Männer, die da rumsitzen am Handy, plötzlich wirkt alles verdächtig, weil ihr eben bedrohliche Nachrichten aufs Handy geschickt werden mitten in diesem Date, und aus diesem Konzept entwickelt sich halt auch der gesamte Film und die gesamte Spannung Und das ist ja, gut gelungen. Und für mich würde ich sagen, es fühlt sich vom Vibe an wie das Gefühl, als Frau im Internet zu sein. Und das ist gut, weil der Film, Horrorfilme greifen ja oft, wenn sie moderne Ängste irgendwie rezipieren. Und die Handlung geht halt nicht notwendigerweise darum, aber vom Gefühl her ist es halt wirklich dieses, wie geht man mit diesem konstanten Schwall von Gewalt um, der einem im Internet begegnet. Also, dass so Memes, die da verwendet werden, plötzlich einen gruseligen Kontext bekommen, weil sie eben auf eine bestimmte Weise kodiert sind, das schwingt da auf jeden Fall rein. Dass Internetsprache an sich schon nicht notwendig was Beruhigendes ist. Dann auch, dass man eben plötzlich anfängt, alle Männer verdächtig zu betrachten, bei Dates total Angst hat, was das für ein Typ sein könnte. Und dieses Gefühl wird halt hier, ohne dass es explizit darum geht, sehr, sehr rausgearbeitet und gibt dem eine Intensität und auch einen emotionalen Kern, eine Resonanz, die auf mich auf jeden Fall sehr gegriffen hat, auch wenn die Story drumherum halt jetzt nicht die weltspannendste ist. Die Twists sind nicht alle so, dass sie sofort greifen. Die Rahmenhandlung ist jetzt eine, die auch, ja, ist halt eine Erklärung, warum das jetzt passiert, aber das eigentlich Gute daran ist die Spannung, die aufgebaut wird und wie sie sich anfühlt. Mhm. Und das heißt, der Film ist in der Mitte besser als am Anfang und am Ende. Das hat man auch nicht immer, aber ja, ich bin allein von dieser Mitte schon geneigt, den Film ja, zu empfehlen. Wird auch von gutem Schauspiel getragen. Megan Fahey, die man, glaube ich, aus White Lotus am meisten kennt, trägt den Film mit eben ihren Emotionen und wie sie halt auch unterdrückte Panik spielt die ganze Zeit und sich ja da als einsame Person in einer Menschenmenge darstellt. Ja, gelungen.
Mhm. Jo. Drop ab dieser Woche zu sehen. Danke dir. Ja, und das sind sie tatsächlich, alle Filmstarts, die in dieser Woche im Kino anlaufen. Wir haben aber noch was für euch, und zwar Nachstarts aus der letzten Woche, Filme, die wir nicht geschafft haben. Und bevor das so weit ist, würde ich sagen, machen wir noch eine Minute Soundtrack aus Sinners.
So ist es gut, er ist dein kleines Schwesterlein. Schön Händchen halten mit dem Schwesterlein, da bist du nie allein.
So sieht's aus, genau.
Filmriss-Nachspiel.
Jawohl. Wir haben noch für euch Moon, der Panda, gesehen. Und das erzählt euch jetzt die Lisa.
Hallo ihr Lieben. Ich habe mir für euch Moon, der Panda, angeschaut. Es ist jetzt zwar schon eine Woche her seit Kinostart, aber der Film läuft ja trotzdem noch in den ganzen gängigen Kinos, weil es ist ein sehr, sehr süßer Kinderfilm über ein Panda-Baby. Der Film ist von Gilles de Maistre. Ich hoffe, dass ich den jetzt richtig ausspreche. Das ist auch der Regisseur, der zum Beispiel Mia und der Weiße Löwe gemacht hat und der Wolf und der Löwe und Ella und der schwarze Jaguar oder Panther oder so. Genau, ich habe diese ganzen Filme nicht gesehen, muss ich gestehen. Das ist jetzt der erste in seiner Reihe, aber die sind ja unfassbar beliebt bei Kindern. Und Moon, der Panda, fällt sehr in dieses typische Schema rein. Es geht um den kleinen, jungen Tian, der einen sehr strengen Vater hat, einen sehr strengen chinesischen Vater und eine, ja, ich würde sagen, Künstlerin, eine französische Künstlerin als Mutter. Sein Vater ist meistens mit der Arbeit beschäftigt und ja, Tian ist nicht so gut in der Schule. Er spielt lieber auf seiner Switch. Es ist ihm vor allen Dingen wichtig, so ein bisschen seine eigenen kleinen Computerprojekte zu machen. Aber er ist da tatsächlich auch ganz gut drin. Wird nicht besonders gut anerkannt vom Schulsystem, aber er hat da seinen Spaß dran. Er hat auch noch eine jüngere Schwester und eine Großmutter, die chinesische Großmutter, zu der er an irgendeinem Punkt mit seiner Schwester geschickt wird in der Sichuan-Region in China, da sein Vater absolut nicht überzeugt von seinen schulischen Leistungen ist und der Meinung ist, dass der Junge jetzt mal richtig, ja, richtig gezüchtigt werden muss und ihm sein Spielzeug weggenommen werden muss und er halt jetzt zu seiner Großmutter aufs Land soll. Tian findet das am Anfang natürlich gar nicht toll, geht dann aber irgendwann ein bisschen spazieren im Dschungel Sichuans und trifft dort auf ein kleines Panda-Baby namens Moon, der mit seiner Mama da lebt. Und da entwickelt sich eine spezielle Freundschaft zwischen den beiden. Und Tian wird immer engagierter darin, sich mit Moon anzufreunden und ja, ihn als seinen besten Freund auch anzusehen. Dabei wird er auch unterstützt von seiner Großmutter, die ja, meiner Meinung nach, also ich weiß nicht, wie viele Chinesen an diesem Film mitgearbeitet haben. Sie ist halt wirklich so ein bisschen das Klischee der alten chinesischen Frau, das wir aus einer westlichen Perspektive haben. Sie schwingt immer ihre Konfuzius-Sprüche oder sowas. Das fand ich ein bisschen unangenehm tatsächlich, dass das so wie so eine Schablone einer älteren Frau aus dem asiatischen Raum war, die darüber gelegt wurde, ohne ihr wirklich ein bisschen mehr Tiefe als Charakter zu geben. Das fand ich ein bisschen schade. Die Freundschaft von Tian und Moon ist sehr süß. Mir haben so ein paar Plotlöcher einfach übel aufgeschlagen. Das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich aus der Naturfilmbranche komme und ja, so bestimmte Verhaltensweisen von Tieren einfach absolut nicht richtig waren. Also es ist auch, aber was mich auch gewundert hat im Film, also es ist zum Beispiel so, dass Moon mit seiner Mutter dort ist und Tian geht immer wieder in den Wald und versucht, die Mutter von sich zu überzeugen. Und an irgendeinem Punkt ist die einfach weg. Und er hat Moon da alleine. Aber es ist überhaupt nicht relevant, warum die weg ist. Und das ist wirklich noch ein sehr kleiner, junger Panda, der nicht einfach allein gelassen wird. Und Tian kümmert sich dann im Prinzip um den. Und das war was mir irgendwie ein bisschen übel aufgestoßen ist, dass es da irgendwie keine größere Erklärung gab, warum diese Mutter jetzt weg ist. Also wenn die von Wilderern irgendwie erschossen worden wäre oder so, dann hätte das eine Plot-Relevanz gehabt, aber so war es einfach, sie ist einfach plötzlich verschwunden und es ist nicht mehr zur Sprache gekommen und er war allein, einfach alleine. Und ja, das war ein bisschen schwierig für mich zu verstehen. Wir haben natürlich die ganz typischen Klischeemuster von, wir haben eine sehr verständnisvolle Mutter und einen super strengen Vater, der aber eigentlich für seine Familie gar nicht richtig da ist und dann erst im Verlauf des Films lernen muss, was es heißt, seine Familie zu lieben und zu unterstützen und einfach auch, ja, ein Familienmensch zu sein und dass natürlich da ein gewisses Verständnis auch für seinen Sohn wachsen muss. Ja, an und für sich fand ich den Film ganz süß. Ich glaube, für Kinder, also für die Zielgruppe, ist der bestimmt total schön. Ich persönlich habe jetzt nicht so viel daraus mitnehmen können. Mir sind, wie gesagt, einfach so ein paar Sachen übel aufgestoßen, die ich finde, die man hätte besser machen können und wo ich auch der Meinung bin, dass auch andere Kinderfilme sowas schon durchaus besser gemacht haben. Also, dass das nicht notwendig ist, dass man immer wieder so bestimmte Klischees bedient. Vor allen Dingen, wenn man sich schon mit hauptsächlich chinesischen Charakteren oder Charakteren mit einem chinesischen Hintergrund beschäftigen will, dass man dann da wirklich so diese westliche Klischeesicht drauf hat. Das fand ich ein bisschen schade. Das hätte durchaus anders sein können, wenn man sich einfach nur ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte. Aber an und für sich eine niedliche Geschichte. Tian ist auch wirklich ein sympathischer Hauptcharakter. Das Panda-Baby Moon ist natürlich absolut niedlich und herzzerreißend süß und man möchte, dass dem nie irgendetwas passiert. Und ja, alles in allem würde ich sagen, wenn ihr Kinder habt, die Tiere lieben und gerne niedliche Tierfilme, Tierkinderfilme gucken wollen, dann ist Moon der Panda genau das Richtige für die. Außerhalb dieser Bubble würde ich den Film jetzt nicht empfehlen, aber er ist ja genau für diese Zielgruppe. Insofern, wenn ihr Lust habt, Moon der Panda läuft im Kino.
Ja, und was ganz anderes dagegen ist Another German Tank Story, der in der letzten Woche im Kino gestartet ist. Und was ist das denn bitte?
Das ist ein deutscher Film.
Ja.
Der, ich glaube, da hätte Lisa vielleicht auch was zu sagen können, weil die kommt ja auch aus Brandenburg, soweit ich weiß, aus einer Gegend, wo nicht so viel los ist. Und genau da spielt der. Der spielt in Wiesenwalde, irgendwo am Arsch der letzten Heide. Und da drehen sie in einer alten Zuckerfabrik einen Zweiter Weltkriegsfilm oder Serie, irgendwas, eine Ami-Produktion im kleinen Dorf. Und dann geht es darum, was das eben für dieses ganze Dorf mit sich zieht. Dann kommt ein Journalist wieder, der anscheinend vielleicht doch nicht so erfolgreich ist, wie alle denken von ihm oder sowas, und der jetzt da versucht, berühmte Schauspieler vor die Nase zu bekommen. Und vielleicht auch mal was mit der Bürgermeisterin hatte, als sie noch jünger waren. Es geht darum, dass ein Panzer auftaucht und irgendwo stecken bleibt. Und dann muss man sich drum kümmern, was mit diesem Panzer jetzt ist. Und irgendjemand soll angeblich immer auf den aufpassen, weil der ist wichtig, damit den keiner klaut. Damit das Dorf nicht in Verruf gerät bei der Produktionsfirma. Jugendliche, die auf einmal SS-Uniform anhaben und sich auf einmal wichtig fühlen, weil sie gemerkt haben, dass das vor der Kamera ganz toll funktioniert. Das alles. Und noch viel mehr oder so. da müsst ihr nicht König von Deutschland werden, sondern könnt ihr einfach zu Another German Tank Story gehen. Ab dieser Woche auch in eine Passage Kino.
Lohnt sich das denn?
Ich fand es jetzt nicht so spannend tatsächlich. Nein. Es ist schon eher bedrückend und ein bisschen so, ja okay, in Ostdeutschland ist es nicht los und wenn Leute Nazi-Uniform anziehen, finden sie sich auf einmal ganz toll. Wow.
Ja, das ist zu viel Realität für uns hier.
Ja, weiß auch nicht.
Ja, also wenn ihr wollt, könnt ihr Another German Tank Story. Danke dir und...
Oh. Danke vielmals. Küsschen vielmals. Küsschen, tschüsschen.
Filmriss, Filmquiz.
Genau, das Filmriss, Filmquiz fehlt noch. Letzte Woche gab es Bohemian Rhapsody, in dieser Woche das.
Hey, pass auf, wenn wir schnell zuschlagen, haben wir keine Probleme. Du fährst den Van und kommst von Westen aus. Biegst da ab und hältst genau dort. Die Zwillinge und ich kommen von hier, den Wagen lassen wir zurück, okay? Dann werden wir... Versteck die Waffen.
Was ist? Sind das die Bullen?
Nein.
Das sind zwei Grace Jones-Verschnitte. Und die tragen Speere.
Öffne die Tür.
Im Ernst?
Yeah. Nochmal klopfen die nicht.
Und wenn ihr wisst, was das war, schickt uns eine Mail an folgende Adresse.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Und zu gewinnen gibt es in dieser Woche zu Warfare Freikarten, zu Blood and Sinners Freikarten und wir haben außerdem noch eine DVD-Doppelbox bekommen von Disney zu Vaiana 1 und 2.
Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Und sagen damit Dankeschön fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Und lieben Dank an Lisa Marie.
Danke euch. Tschüss.
Danke an Jin.
Danke an dich.
Selber danke. Lars ist lol. Tschüss, Flo.
Tschüsseldorf.
Und Dankeschön auch an Jasmin.
Bye, bye.
Tschüss.